sagt, dass einst ein junger Mann zu Sokrates, dem griechischen Philosophen des Altertums, kam und ihn fragte: Sokrates, Meister, bist du willens, mein Lehrer zu sein? Sokrates antwortete: Folge mir. Er wandte sich um und ging ins Meer, und der junge Mann folgte ihm unentwegt. Er verlangte sehr danach, Sokrates, den Meister, als geistiges Vorbild zu haben. Sie gelangten schließlich an eine Stelle, an der das Wasser bis an ihre Lippen reichte, und Sokrates wandte sich um, legte beide Hände auf den Kopf des jungen Mannes und drückte ihn unter Wasser. Der junge Mann, der sich als gelehriger Schüler erweisen wollte, blieb eine Zeit lang unter Wasser. Bald jedoch begann er zu husten und zu spucken, schlug mit seinen Armen umher und rang nach Luft. Könnte ich das vorstellen, wie die Luft immer dünner wird und er nach Luft ringt. Trotz allem hielt ihn Sokrates, der anscheinend sehr kräftig war, weiter unter Wasser. Es dauerte nicht lange, bis der junge Mann große Luftblasen von sich gab und nun wild um sich schlug. Schließlich ließ Sokrates seinen angehenden Schüler los, und der kam schleunigst an die Oberfläche. Nach Luft ringend und Wasser spuckend fragte der junge Mann den Philosophen ganz außer sich: Warum hast du das getan? Warum? Sokrates antwortete ihm: Wenn du so sehr lernen willst, wie du nach Atem verlangst, dann will ich dein Lehrer sein. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte aus dem Buch Werden, wie Gott mich will, von MacArthur, und es drückt einfach aus, wie diese Lehre des Meisters so wichtig war, so lebensnotwendig war, dass er wollte, dass sein Schüler wie nach Luft danach ringt. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, eine Lehre von einem Philosophen mit Luft zu vergleichen, die wir zum Atmen brauchen, jede Minute? Gibt es irgendetwas, das überhaupt wert ist, so verlangt zu werden wie Luft oder Nahrung? Und das gibt es. Die Antwort lautet ja. Es ist nicht die Lehre von Sokrates, es ist die Lehre von Gott, das Wort Gottes. Und wir sollen das Wort Gottes so sehr verlangen wie unsere tägliche Nahrung. Wie stark ist dein Verlangen nach Gottes Wort? Ja, sicher sagst du, ja, es könnte größer sein. Das ist gut, aber wie kannst du dein Verlangen steigern? Wie kannst du es vergrößern? Petrus belehrt uns in unserem Text heute über genau diese Frage. Wie kannst du größeres Verlangen nach dem Wort Gottes haben? Darum heißt das Thema heute: Steigere dein Verlangen nach Gottes Wort. Lass uns den Petrusbrief aufschlagen im 2. Kapitel. Und während wir uns wieder so auf den Text einstellen, machen wir uns bewusst, dass Petrus diesen Brief schrieb an die Gläubigen in Kleinasien, die heutige Türkei. Ihr wisst, dass er im Jahr 64 nach Christus schrieb, als zum ersten Mal ein römischer Kaiser die Christen verfolgte. Das war damals in Rom, aber er konnte sie nur als Sündenbock hinstellen, weil sie im gesamten Römischen Reich misstraut wurden, weil man sie verachtet hat, weil man sie gehasst hat. Und so erlebten die Empfänger, auch in Kleinasien, weit weg von Rom, erlebten sie diese Verfolgung auf verschiedenste Art und Weise. Und Petrus, der weiß das, und er hat das Anliegen, dass sie Gott treu sind, dass sie trotz der Verfolgung Gott gehorsam sind. Und deswegen hat er das Anliegen, sie zu ermahnen, dass sie weiterhin gehorsam bleiben, aber auch ihnen zu bezeugen, dass Gott gnädig ist. Er sagt das in Kapitel 5, Vers 12, dass er das geschrieben hat, um euch zu ermahnen und euch zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Er will ermahnen, er will bezeugen, und im ersten Kapitel, das wir ja jetzt hier in der Gemeinde Vers für Vers durchgegangen sind, haben wir gesehen, wie Petrus sein Anliegen umsetzt. Er fängt an, in den ersten Versen schon, in Versen 1 bis 12, von der Gnade Gottes zu zeugen. Er bezeugt, dass sie wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Er bezeugt, dass sie eine Hoffnung haben auf das Erbe, das Gott für sie bereithält, und dass sie auch das Erbe erreichen werden, dadurch, dass Gott sie bewahrt durch den Glauben. Er zeigt ihnen auf, wie gnädig Gott ist, dass sie Gemeinschaft mit Christus haben können. Im Glauben, in der Liebe und in der Freude über ihn. Dass diese Errettung, die sie alle haben, dass die schon von den Propheten vorhergesagt wurde. Das sind die Versen 10 bis 12. Und selbst Engel, die sind fasziniert davon. Engel können nicht errettet werden. Engel wollen mehr erfahren über diese Errettung der Menschen. Und so schließt dieser erste Abschnitt in Vers 12 mit der Aussage, dass die Errettung Dinge sind, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Und danach folgt dann das Darum. Darum bezieht sich auf alles, was er in den Versen 1 bis 12 sagt. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Jetzt geht es darum zu ermahnen, ab Vers 13. Und er ermahnt sie, auf Gott zu hoffen. Hofft völlig auf Gott, könnte man zusammenfassen. Oder lebt ganz und gar heilig, ist dann Vers 14 bis 16. Fürcht Gott in dem Wissen, dass ihr erlöst seid. Das sind so die ersten Ermahnungen, die Petrus an die Empfänger richtet, auf der Grundlage von der Errettung, die er ihnen gezeigt hat. Und diese ersten Aufforderungen beantworten nicht die Frage, was habe ich davon, dass ich jetzt errettet bin, sondern was hat Gott davon? Gott möchte Menschen haben, die auf ihn hoffen, die ihm heilig leben und die ihn fürchten. Ab Vers 22 geht es dann um die Folgen der Errettung in unserer Beziehung untereinander. Und ich will nochmal diese Verse lesen, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Und das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. In diesen Versen geht es dann darum, wie Petrus sie erinnert. Sie sind gereinigt. Und das gilt für alle Gläubige. Was wir hier lesen, ist an Gläubige gerichtet, gilt für uns, für dich und mich, wenn du gläubig bist. Wir sind gereinigt im Inneren, nicht äußerlich gewaschen, innerlich rein, sodass wir jetzt fähig sind, überhaupt echte Liebe zu haben zu unseren Geschwistern, die vielleicht ganz anders sind, einen ganz anderen Hintergrund haben, aber wir können sie lieben, weil wir von innen her rein geworden sind. Wie sollen wir lieben? Ungeheuchelt, ja, echt, aufrichtig und aus Herzen, aus reinem Herzen. Mit ganzer Überzeugung und Verstand und Willen. Das ist ein sehr hoher Maßstab. Es ist die Liebe, die Gott uns aufträgt. Und ab Vers 23 erklärt er dann, warum wir so lieben sollen, so intensiv. Weil wir alle wiedergeboren sind. Weil wir alle durch den ewigen Samen Gottes, durch das Wort Gottes wiedergeboren sind. Und ja, unsere Gemeinschaft als Gläubige, die hört nie auf. Weil wir alle durch den ewigen Samen wiedergeboren sind. Das ist das Wort Gottes. Und der Gedankengang ist hier noch nicht zu Ende. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2, den ersten drei Versen. Und der Gedankengang, der geht einfach weiter. Petrus hat seinen Brief nicht in Kapiteln geschrieben. Und so geht es hier weiter um die Konsequenzen der Errettung. Wir haben die Konsequenzen der Errettung in deiner Beziehung zu Gott gesehen, in deiner Beziehung zu den Mitmenschen. Und jetzt geht es um die Beziehung zu dir selbst, könnte man sagen, oder um dein persönliches Wachstum. Und Petrus sagt in Kapitel 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, ich habe gesagt, der Gedanke geht weiter und darauf komme ich gleich zurück. Zuerst einmal möchte ich euch zeigen, was hier der Hauptgedanke ist in diesem Abschnitt. Es geht um die Aufforderung, seid begierig nach dem Wort Gottes. Seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Das ist hier das Hauptverb. Und ja, das Begehren wird hier in einem Bild ausgedrückt, in dem Bild des neugeborenen Kindes, des Babys. Und diese Aufforderung, nach dem Wort Gottes zu begehren, die steht nicht einfach jetzt hier auf einmal im Raum. Er kommt von dem vorherigen Gedankengang. Und das Begehren nach dem Wort Gottes ist verknüpft mit den Gedanken vorher. Damit zum einen das Wort Gottes, ja. In Vers 23 bis 25 hat er davon gesprochen, wie Gottes Wort unvergänglich ist, der unvergängliche Same. Und wo haben wir das? Ja, ein Wort, das unveränderlich ist. Ihr denkt nur mal an Bücher oder an Zeitungen, die immer neu aufgelegt werden. Immer gibt es was Neues zu berichten. Oder Internetseiten, die aktualisiert werden müssen. Bei manchen Seiten merkt man das, oh, da ist immer wieder an der Zeit, hier mal was Neues zu schreiben. Alles muss irgendwie aktualisiert werden. Das Wort Gottes braucht es nicht. Das Wort Gottes ist unveränderlich. Das hat Petrus in diesen Versen gezeigt. Aber noch mehr, es ist nicht nur unveränderlich, sondern es ist auch verändernd. Es verändert dich. Das Wort Gottes ist der Grund, warum du ein neuer Mensch bist, wenn du gläubig bist. Das Wort Gottes ist der Same, der dich wiedergeboren hat. Das ist doch nur logisch, dass wir dieses Wort brauchen und begehren sollen und haben sollen und lesen und studieren sollen. Es ist ganz natürlich, dass Petrus jetzt sagt, begehrt dieses Wort, durch das ihr wiedergeboren seid. Aber eine zweite Sache, es geht um Wachstum in diesen Versen und Petrus hat ihnen im ersten Kapitel so viel Stoff gegeben, so viel Anlass zu wachsen. Macht euch das mal bewusst. Er spricht davon, dass wir unsere Gedanken umgürten sollen, fest zurren sollen. Es geht um die Gedankenwelt. Wir sollen sie beherrschen und kontrollieren und die richtigen Prioritäten haben. Ja, da wissen wir alle, da haben wir noch zu tun. Da müssen wir wachsen. Oder die Hoffnung. Wir sollen wirklich fest und voll und ganz unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Christi setzen. Leben wir in dieser Hoffnung zu jeder Zeit? Wir müssen alle wachsen. Und das wussten auch die Empfänger. Oder die Heiligkeit. Wir sollen heilig leben. Nicht nur an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Lebensbereich. Petrus sagt, im ganzen Wandel. In der ganzen Wandel soll heilig sein. Wir sollen Gott fürchten. Wir sollen vor ihm Respekt haben. Jedes Mal, wenn du sündigst, fürchtest du Gott nicht. Ja. Wir sehen, wie viel Wachstumsbedarf wir haben und darum sagt Petrus, zeigt uns Petrus jetzt, wo das Wachstum herkommt. Eine dritte Verknüpfung ist die Bruderliebe. In den Versen 22 bis 25 ging es darum, die Brüder zu lieben. Und auch da haben wir Bedarf zu wachsen, aber wir haben auch Bedarf, etwas abzulegen. Und jetzt kommen wir zu den ersten Worten in 2 Vers 1, da heißt es, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Diese Sünden, die er hier nennt, sind Sünden, die die Bruderliebe verhindern. Und keiner kann den Bruder so lieben, wie Gott es will, aus reinem Herzen, ungeheuchelt, wenn er Bosheit in sich trägt oder Heuchelei. Und deswegen sagt Petrus, so legt nun ab oder darum, sagen auch einige englische Übersetzungen. Das ist die Schlussfolgerung aus der Aufforderung zur Bruderliebe. Ihr sollt rein und ungeheuchelt und von Herzen lieben. So legt nun ab. Sünden, die andere verletzen und ihnen schaden wollen. Du kannst nicht auf der einen Seite lieben und an diesen Sünden festhalten. Das geht nicht. Und darum sagt Petrus, leg diese Dinge ab. Das ist also die Verknüpfung des vorangegangenen Abschnitts mit unseren Versen heute. Und es geht, wie gesagt, darum, das Wort Gottes zu begehren. Und noch mehr, es geht darum, dein Verlangen zu steigern nach dem Wort Gottes. Es geht darum, das Wort begierig aufzunehmen. Schau nochmal genau hin, da steht, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Vers 2. Da heißt es nicht, lies das Wort oder lerne das Wort auswendig. Ja, das wären Dinge, da wüssten wir, was wir tun sollen, oder? Lies das Wort mehr. Okay, ja, ich muss es einfach mehr lesen. Ich muss es einfach öfter lesen. Und lernt das Wort auswendig. Klar, ich habe einen Vers, ich lerne ihn auswendig. Nein, hier steht, seid begierig. Wie kannst du mehr Begehren haben? Wie kannst du mehr Verlangen haben? Wie geht das? Petrus schreibt es uns in diesen Versen und er nennt uns zwei hauptsächliche Schritte. Das eine ist das Ablegen, das Beseitigen, beseitige hinderliche Sünde. Das zweite ist, begehre geistliche Speise. Und wie begehrst du richtig? Zum einen musst du dein Bedürfnis bemerken, bemerke dein Bedürfnis, begreife deine Versorgung, bestrebe dein Wachstum und begutachte die Güte Gottes. Vers 1 zeigt uns, wie gesagt, den ersten Schritt. Beseitige hinderliche Sünde. Beseitige die Sünde, die die Bruderliebe verhindert, aber die genauso auch dein Verlangen nach Gottes Wort hindert und verringert. Der erste Schritt ist also, beseitige diese Sünden. Und wir lesen in unseren Bibeln, legt nun ab. Das Wort ist ein Partizip, also man könnte auch sagen, ablegend oder abgelegt habend. Petrus geht es um dieses Begehren und das Ablegen ist die Voraussetzung dafür. Das haben wir schon öfter gesehen, zum Beispiel in Vers 13 ist das Umgürten der Lenden eurer Gesinnung und das Nüchternsein ist die Voraussetzung dafür, dass wir Hoffnung haben können, dass wir hoffen können, so wie Gott es will, dass wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen können. Petrus macht es häufiger so, dass er die Voraussetzung zeigt für das Gebot, das wir eigentlich tun sollen. Das Beseitigen der Sünde ist die Voraussetzung für echtes, rechtes Verlangen nach Gottes Wort. Petrus sagt, legt ab. Das kennt ihr, diesen Ausdruck. Ablegen, das wurde eigentlich zum Ausziehen von Kleidern verwendet. Aber Petrus meint hier nicht echte Kleider, die man ausziehen soll, sondern er gebraucht es im bildlichen Sinn. Er meint, dass Sünden abgelegt werden sollen, wie man ein Kleidungsstück auszieht. Ja? Wer zieht schon gern dreckige Kleidung, verschwitzte Kleidung nach dem Duschen an? Genauso sind wir innerlich gereinigt und neu geworden. Wir sollen nicht unsere alten Sünden anziehen. Das Problem ist, wenn du deine dreckige Kleidung ausziehst, dann wird sie nicht von selbst wieder an deinen Körper zurückkriechen. Aber diese Sünden, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung, die ziehen wir nicht einmal aus wie ein Kleidungsstück und haben nie mehr etwas mit ihnen zu tun, sondern diese Sünden kommen wieder. Wir müssen immer wieder diese Dinge ausziehen, wenn wir Verlangen nach Gottes Wort haben wollen. Die erste Sünde ist Bosheit. Und Bosheit wird laut einigen entsprechenden Wörterbüchern mit Schlechtigkeit übersetzt, ein allgemeiner Begriff. Die Frage unter Bibellehrern ist, ob das hier eher allgemein gemeint ist oder ob es eine ganz spezielle Sünde ist. Ich denke, im Zusammenhang mit dieser Auflistung ist es eine spezielle Sünde. Es geht nicht nur um alle mögliche Art von Sünden gegen den Mitmenschen. Es geht um Bosheit. Es geht um Böswilligkeit, Arglist. Und es geht um diese Haltung, ich will dem anderen Böses. Und das ist die Grundlage für alle anderen Sünden, die wir gleich noch näher unter die Lupe nehmen werden. Damit fängst du an, dass du willst, dass dem anderen etwas Böses geschieht. Du bist bereit, es auch selbst in die Hand zu nehmen. Ist es bei dir so? Gibt es bösen Willen gegen den anderen? Das musst du ablegen. Genauso wie Betrug. Da gebe ich euch das griechische Wort, das heißt Dolos, nicht zu verwechseln mit Doulos, dem Sklaven. Dolos ist auch eine sündige Haltung, es ist Betrug. Es ist die Haltung, durch List und Täuschung jemanden zu überwinden oder übers Ohr zu hauen. Ein weiteres Mal verbietet Petrus den Betrug in Kapitel 3, Vers 10. Da sagt er, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Aha. Betrug äußert sich also häufig durch die Worte. Ich betrüge durch Worte. Ich lüge. Überlistest du andere? Lügst du anderen was vor? Das musst du ablegen, wenn du Verlangen haben willst nach Gottes Wort. Genauso wie die nächste Sünde, wie Heuchelei. Es steht hier im Plural eigentlich Heucheleien. Also alle Formen von Heuchelei, alle möglichen Arten, jemand anderem was vorzutäuschen. Zum Beispiel eine Maske der Geistlichkeit zu tragen. Das Wort bezeichnete auch Schauspieler, die eine Maske aufsetzen und eine andere Rolle spielen. Spielst du mehrere Rollen? Heuchelst du anderen was vor, um dich eigentlich besser darzustellen, als du bist, oder um darzustellen, dass du weniger Sünden hast, als du eigentlich hast? Welcher Anteil in deinem Leben ist nur fromme Fassade? Was tust du, um geistlich zu erscheinen, obwohl du in dem Moment eigentlich Gott gar nicht die Ehre geben willst? Du siehst, es geht um deine Haltung. Willst du echt sein? Willst du wirklich Gott die Ehre geben? Wir sollen nach dieser Motivation streben, wirklich von Herzen Gott die Ehre zu geben und deswegen auch Dinge zu tun, die wir zu Hause, in der Gemeinde, wo auch immer tun. Lege die falsche Motivation ab, die Heuchelei. Genauso auch wie die vierte Sünde, Neid. Auch das steht im Plural, Neidereien, alle möglichen Arten von Neid. Dein Kommentator bemerkt, dass während die heuchlerische Haltung sich selbst in ein besseres Licht stellen will, will der Neid den anderen in ein schlechteres Licht stellen. Wer neidisch ist, der gönnt dem anderen nichts Gutes. Ist es bei dir? Siehst du andere im Wohlstand? Siehst du, dass es anderen gut geht? Dass andere einen Vorteil haben? Und es gefällt dir nichts? Schmerzt es dich, wenn du siehst, wie andere was gut können? Wie sie Gutes haben? Das ist Neid. Dann bist du neidisch. Und Petrus sagt, leg diese Sünde ab. Genauso wie die letzte Sünde, die er nennt, das ist Verleumdung. Er sagt, alle Verleumdungen, es gibt tausende Formen von Verleumdung, tausende Formen davon, schlecht über den anderen zu reden. Das heißt, das, den Charakter des anderen herabzusetzen, zu verunglimpfen. Und das geschieht meist hinter dem Rücken des Opfers. Diese verschiedenen Weisen der Verleumdung musst du ablegen. Kommentator Frohnmüller nennt verschiedene Weisen, zum Beispiel, dass du die guten Eigenschaften eines anderen leugnest. Einfach sagst, nein, das stimmt nicht, der ist nicht so gut. Oder dass du jemand anderem schlechte Motive für gute Taten unterstellst. Ja, der tut was Richtiges, was Gutes, du denkst, ach, oder sagst sogar jemand anderen, der hat das bestimmt deswegen gemacht. Zu seinem eigenen Vorteil. Oder du schreibst jemand anderen direkt Böses zu. Du sagst, der hat das und das gemacht. Und meinst etwas Schlechtes, etwas Böses. Meist ist das die Frucht des Neids. Also das hängt irgendwie alles zusammen. Und es ist auch keine vollständige Liste von Sünden. Jede Sünde, lass mich das betonen, jede Sünde hemmt dein Verlangen nach Gottes Wort. Petrus nennt hier einfach einige Beispiele davon, aber es sind Sünden, die gegen deinen Mitmenschen gerichtet sind. Sünden, die nicht nur Bruderliebe, sondern auch Verlangen nach Gottes Wort und dein geistliches Wachstum hemmen. Leg diese Dinge ab. Ja, warum sollen wir die Sünde ablegen? Warum passt es nicht zusammen mit Gottes Wort? Die Sünde, die macht dich in gewisser Weise blind für Gottes Wort. Auch für deine eigene Sünde. Und das ist ja das Ziel, dass Gottes Wort uns überführt von der Sünde. Wenn wir aber nicht bereit sind, unsere Sünde abzulegen, dann sehen wir auch nicht, wer wir eigentlich sind vor Gott. Ich denke an David in 2. Samuel 11. In das Kapitel geht es darum, wie David sündigt mit Bathseba und wie er sogar zum Mörder wird. Und das Kapitel endet mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes von David und Bathseba. Das heißt, da ist schon einige Zeit vergangen. Es ist vielleicht ein Jahr her, dass David mit Bathseba gesündigt hat. Und Nathan kommt zu ihm und stellt ihm diese Sünde vor Augen in einem Gleichnis und David erkennt es nicht. Er hat es das ganze Jahr nicht erkannt, dass er von dieser Sünde Buße tun muss und er erkennt es sogar nicht, als Nathan ihn darauf anspricht, durch dieses Gleichnis. Erst als er ihm sagt, du bist der Mann, ist er überführt. Ihr seht, wie die Sünde uns verblendet für unsere Sünde und für nicht nur das, für alle Wahrheiten im Wort Gottes. Aber wir brauchen gerade das, dass Gottes Wort in uns reinschneidet und uns öffnet und uns zeigt, wie wir eigentlich sind. Und darum geht's in diesem Text. Wir müssen die Sünde ganz praktisch ablegen. Du brauchst nicht nur den Willen, nicht mehr zu sündigen, du musst sie auch ablegen. Bitte nimm dir nicht nur vor, ja, ich will die Sünde ablegen, sondern überleg wirklich, welche Art von Heuchelei, Neid, Bosheit, Betrug in deinem Leben vorhanden ist und leg sie einfach ab. Dann wirst du auch dein Verlangen nach Gottes Wort steigern. Das ist die Folge. Hast du gar kein Verlangen nach Gottes Wort, dann prüfe dich wirklich, ob du im Glauben bist, ob du errettet bist. Denn jedes Kind Gottes hat Verlangen nach Gottes Wort. Und deswegen sagt auch Petrus, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also, was sollen wir beseitigen? Hinderliche Sünde. Was sollen wir haben? Echte Begierde nach Gottes Wort. Und zwar mit einem Ziel. Mit dem Ziel zu wachsen. Wir kommen also zum zweiten Schritt. Begehre geistliche Speise. Womit beginnt das Verlangen nach geistlicher Nahrung? Mit dem ersten Punkt. Bemerke dein Bedürfnis. Petrus gebraucht hier ein Bild, ja? Das ist ein ganz einfaches Bild. Wir kennen es alle. Er sagt, als neugeborene Kindlein. Und dieser Ausdruck meint unmissverständlich einfach ein Kind, das kürzlich oder gerade erst geboren ist. Und vom ersten Moment an drückt dieses kleine Geschöpf sein Verlangen aus. Es will Milch. Und sein Begierig ist an sich schon ein starker Ausdruck, ja? Ohne jetzt die Verbindung mit dem Kind, das nach Milch begehrt. Seid begierig ist ein starker Ausdruck, ist ein leidenschaftliches Verlangen. Und ein Beispiel dafür ist Paulus im Gefängnis in 2. Timotheus 1, Vers 4. Paulus ist während seiner zweiten Gefangenschaft im Gefängnis und er ist verlassen von seinen Freunden. Da ist nur Lukas bei ihm und Timotheus ist nicht da. Er schreibt ihm diesen Brief und er drückt sein Verlangen aus, ihn zu sehen. Er sagt, ich danke Gott, dem ich von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner Gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht voll Verlangen, dich zu sehen. Stellt euch vor, ihr sitzt irgendwo in einem Kerker und niemand ist bei euch und wonach verlangt ihr? Nach eurem besten Freund, nach eurem treuen Diener. Sowas bei Paulus. Aber dieser Ausdruck, seid begierig, wird noch gesteigert durch das Bild des Kindes, des neugeborenen Kindes. Und lass mich klarstellen, es geht hier bei diesem Begehren nicht um etwas Nebensächliches. Es geht bei diesem Begehren nicht um etwas Wünschenswertes. Ja, ich hätte es schon gerne, aber man kann ja nicht alles haben. Oder, ja, wäre nett, das zu haben, aber nur wenn es sich einrichten lässt. Das ist nicht das Verlangen eines Kindes, das nach Milch begehrt. Wenn das Baby in irgendeiner Art und Weise seine Gedanken formulieren könnte, was würde es wohl sagen? Ich will Milch! Das ist das Verlangen eines Babys. Jedes Gramm dieses kleinen Pakets will diese Milch. Mein Prediger hat gesagt, es würde sogar Steine gegen das Fenster schmeißen und Vorhänge runterreißen, Möbel umschmeißen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass du ihm Milch gibst. Gott hat es einfach so geschaffen, weil die Milch lebensnotwendig ist. Und als ich mit dem ersten Vers des Briefs hier anfing zu predigen, da war ich noch ledig. Jetzt hat es Gott so gemacht, dass ich einen 11 Monate alten Sohn habe, während ich diese Verse predige und weiß, wovon ich spreche, wenn ein Kind nach Muttermilch begehrt. Schon im noch im Kreissaal, nicht lange nach der Geburt von Jonathan, hat er das erste Mal etwas Milch bekommen und er war gerade auf der Welt und schon hat er Hunger nach Milch gehabt. Es ist ein starkes Verlangen. Es gibt auch andere starke Verlangen in dieser Welt, aber seien wir ehrlich, ein Kind ist jemand, der es am wenigsten unterdrücken kann. Wir haben auch starke Verlangen, die Menschen draußen haben starke Verlangen, aber sie können sie unterdrücken, sie können sie in irgendeiner Weise bezwingen, aber ein gerade geborener Säugling kann das nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir das Bild nicht falsch verstehen, dass der Vergleich ein Christ mit einem Baby, das nach Milch begehrt, weil das kommt im Neuen Testament auch häufiger vor. Ja, in 1. Johannes 2, Pascal hat uns das ausgelegt, wird ein Gläubiger mit geringerer Reife mit einem Kind verglichen. Oder in 1. Korinther 3 steht die Milch für geringere Reife. In Hebräer 5 genauso. Da ist Milch die Speise für den, der geringere Reife hat und es gibt feste Speise für den, der mehr Reife hat. Hier bei Petrus steht nur etwas von Milch, wenn ihr genau hinschaut. Es geht nicht um einen Kontrast Milch zu fester Speise. Es geht nicht um den Gegensatz zwischen einem Neubekehrten und einem älteren, reiferen Gläubigen. Petrus spricht hier nicht zu den Neubekehrten, zu den jungen Christen, zu den Babychristen. Er spricht zu allen Christen. Hier geht es darum, jeder Christ soll nach der Milch des Wortes begehren wie ein Baby, wie ein Säugling nach Muttermilch. Vielleicht waren schon unter ihnen Christen, die 30 Jahre zuvor bei Pfingsten zum Glauben gekommen waren. Es waren nicht nur Neubekehrte in Kleinasien. Petrus spricht sie also nicht als junge Gläubige an, sondern als Christen jeder Reife. Er sagt, als neugeborene Kindlein. Besser wäre vielleicht, wie die Elberfelder sagt, und seid wie neugeborene Kindlein begierig. Ja? Seid einfach so wie neugeborene Kindlein begierig nach der Milch. Das ist einfach ein Vergleich. Es geht hier also um einen Lebensstil. Die Christen sind wiedergeboren, das hat er zuvor gesagt, durch das Wort. Und jetzt ist es einfach ihr Lebensstil, zu jeder Zeit nach dieser Milch, nach diesem Wort zu begehren. Und mach dir das bewusst, was es bedeutet, wie ein Säugling zu begehren. Du kannst den Säugling nicht zufriedenstellen, es sei denn, du stillst sein Verlangen. Begehrst du auf diese Weise das Wort Gottes? Bist du mit nichts anderem zufrieden? Hast du regelmäßig Hunger nach dem Wort Gottes? Ein Säugling, der trinkt am Anfang alle 2 bis 3 Stunden. Ist das ein treffendes Bild für dich, für dein Verlangen nach Gottes Wort? So regelmäßig, so stark, so intensiv? Oder bist du vielleicht eher wie ein Erwachsener, der jeden Morgen mal ein bisschen Milch trinkt? Wenn die Milch halt gerade aus ist, dann ist nicht so schlimm. Ist dein Verlangen sporadisch? Oder ist es wirklich regelmäßig, intensiv? Ich weiß, dass dein Verlangen nach Gottes Wort gesteigert werden soll. Warum? Weil du so begehren sollst wie ein Säugling. So stark soll dein Verlangen sein. Und keiner von uns hat zu jeder Zeit dieses starke Verlangen nach Gottes Wort. Deswegen geht es an jeden von uns heute Morgen, dieser Aufruf, steigere dein Verlangen. Wir alle müssen unser Verlangen nach Gottes Wort steigern. Wir alle brauchen das Gottes Wort mehr in unserem Leben. Unser Kampf um unsere Gedanken, der tobt zu jeder Zeit. Wir sind verführbar, wir sind immer noch geneigt, verdorben zu denken. Wir brauchen das Wort Gottes zu jeder Zeit. Wir brauchen es mehr. Wir sollen es noch mehr begehren. Wie begehren wir richtig? Wir müssen unser Bedürfnis bemerken. Zweitens, wir müssen unsere Versorgung begreifen. Begreife deine Versorgung. Okay, du hast das Bedürfnis nach Gottes Wort, aber wo kriegst du diese Speise her? gibt gute Nachricht, die Versorgung ist vollständig sichergestellt. Selbst das größte Verlangen kann gestillt werden. Selbst wenn du verlangst wie ein Säugling nach der Milch, du kriegst diese Milch, du kriegst diese Speise. Und zwar wo? Ja, Petrus sagt, seid begierig nach der Milch des Wortes. Die Milch ist das Wort Gottes. Und Milch des Wortes, das ist die Übersetzung für das griechische Wort Logikos. Wörtlich heißt es eigentlich vernünftig, und darum sagt auch die Elberfelder, begehrt nach der vernünftigen Milch. Die Schlachter sagt anstelle von dessen Milch des Wortes. Im Zusammenhang meint Petrus aber mehr als vernünftig. Ja. Vernünftig ist einfach der Gegensatz zu materiell anfassbar. Aber das ist klar, Petrus meint ja nicht die Milch, die Kuhmilch oder die Ziegenmilch oder irgendeine andere Milch, die man trinken kann. Er meint nicht Milch, die du mit dem Körper aufnimmst, sondern Milch, die du mit dem Verstand aufnimmst. Na klar, es ist vernünftige Milch, aber ich glaube, es meint hier mehr als nur vernünftig. Logikos ist das zugehörige Adjektiv zu Logos. Und Vers 23 spricht von dem Logos, von dem Wort Gottes. Petrus meint also mit der Milch des Wortes, mit der Logikos-Milch, meint er das Wort Gottes. Die Milch des Wortes. Und wie ist das Wort Gottes? Es ist unverfälscht. Ja? Die unverfälschte Milch des Wortes. Das ist reine, unvermischte Milch. Die ist nicht gepanscht, die ist nicht irgendwie verwässert, verdünnt. Sie ist rein. Und hier steht das Wort Adolos. Ja? Also das Gegenteil von Dolos. Dolos war nochmal Betrug. Sie ist rein von ihrem Betrug. Es steht nicht nur 50% Wahrheit drauf, aber es ist nicht nur 50% Wahrheit drin. Weil Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Es gibt keinen Betrug im Wort Gottes. Und sie gibt uns genau das, was wir brauchen, die Wahrheit. Und selbst der Herr Jesus hat das betont, wie lebensnotwendig das Wort Gottes ist, wie sie die Speise ist, indem er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das sagt er nach 40 Tagen Fasten. Nach 40 Tagen Fasten, wo sein Körper nach Brot verlangt, sagt er, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gott nährt uns durch sein Wort. Er hat uns nicht nur wiedergeboren durch das Wort, es ist jetzt auch unsere Speise, um zu wachsen. Deine Speise ist nicht schwer erreichbar. Und man könnte es ausdrücken, wie Gott es zu den Israeliten sagt über sein Gebot. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nah bei dir, in deinem Mund, in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Deine Versorgung ist sichergestellt und sie ist hier vorhanden. Das Wort Gottes ist bei dir. Es ist nahe bei dir, es ist in deinen Händen. Und das mit einem bestimmten Zweck, sodass du es tun kannst, sagt Gott zu den Israeliten. Und genauso sagt auch Petrus, das Wort hat einen Sinn, einen Zweck. Seid begierig nach dem Wort, damit ihr heranwächst. Das ist das Dritte. Bestrebe dein Wachstum. Der Säugling, der nimmt die Milch auf und der wächst und er wächst. Wir können es in unserer Mitte beobachten. Wir haben viele kleine Kinder hier. Es ist erstaunlich, wie ich daran denke, dass mein Sohn auch mal so klein war wie der 17 Tage alte Josua jetzt. Aber so ist mit jedem Baby. Die trinken die Milch und sie wachsen. Sie bleiben nicht so klein. Wenn du die Milch trinkst, das Wort des Gottes, dann wirst du automatisch wachsen. Und so drückt es auch Petrus aus. Er drückt es mit einem passiven Ausdruck aus. Man könnte sagen, damit in euch Wachstum bewirkt wird, ja. Dieses Wachstum, das wird in euch bewirkt, wenn ihr die Milch des Wortes aufnehmt. Und das soll auch ein Grund sein, ein weiterer Grund sein für dich, das Wort Gottes zu verlangen. Ja. Denk daran, dass du durch die Milch heranwachst. Du willst wachsen und darum verlang nach der Milch. In dem Sinne ist ja jeder von uns ein Babychrist, weil wir alle sind Babys, die verlangen nach der Milch des Wortes. In diesem Sinne soll jeder so sein wie ein Baby, das nach der Milch verlangt und das durch die Milch heranwächst. Und was ist das Ziel des Wachstums? Das Ziel des Wachstums erreichen wir nie auf dieser Erde, weil es heißt, damit ihr heranwachst, durch sie heranwachst zur Errettung. Ich habe diese Worte bei euch auf dem Zettel eingefügt, weil sie gut belegt sind und in den ältesten Handschriften stehen. Damit ihr heranwachst zur Errettung. Was soll denn das heißen? Werden wir errettet, indem wir die Milch aufnehmen und heranwachsen? Werden wir errettet von Schuld und Sünde dadurch? Nein. Petrus meint nicht die Errettung von deiner Schuld und deiner Sünde. Er meint die zukünftige Errettung. Wir wachsen heran zu dem Ziel, zukünftig errettet zu werden. Nämlich befreit von diesem sündigen Leib, wenn unsere Errettung vollkommen gemacht wird und wir die volle Reife erreichen. Und diese Reife, diese volle Reife nennt Paulus in Epheser 4 die vollkommene Mannesreife, das Maß der vollen Größe des Christus. Es steht in Epheser 4, Vers 13. Wir wollen gleich noch ein paar weitere Verse aus diesem Kapitel lesen. Denn dort spricht Paulus über die Erbauung seiner Gemeinde. Also es geht auch um Wachstum, es geht um eine fortschreitende Entwicklung. Und diese Entwicklung, dein Wachstum hat das Ziel, wie Christus zu werden. Ja? Vollkommene Reife ist gleich Jesus Christus. Und wie werden wir zu diesem Ziel kommen? Wie können wir auf dieses Ziel hinwachsen? Ich will euch an drei Dinge erinnern, wie ihr zur Reife kommt. Erstens, wachse in der Erkenntnis. Im gleichen Atemzug mit der vollen Mannesreife in Epheser 4, Vers 13 nennt Paulus Folgendes, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Aha, das Ziel ist also, an der Erkenntnis zuzunehmen, an der Erkenntnis des Sohnes Gottes, an der Erkenntnis Gottes selbst. Das ist das Wachstumsziel und das ist auch an anderen Stellen als das Ziel des Wachstums genannt. Erkenntnis ist nicht nur Wissen über eine Person, es ist wirklich persönliche Erfahrung durch die Beziehung mit Jesus Christus. Und darin sollen wir wachsen. Wir machen das, indem wir mehr über Christus erfahren, indem wir zu ihm beten, indem wir ihn verehren und sehen, wie er in unserem Leben handelt. Ja, dann lernen wir immer besser kennen, wie er ist und wie er handelt. Die Grundlage dafür ist aber nicht unser Leben, nicht unsere Erfahrung, sondern das Wort Gottes. Ja? Wir lernen Gott besser kennen, indem wir sein Wort besser kennenlernen. Das ist die Grundlage. Und darum ist das Wort Gottes so wichtig für unser Wachstum. Ein zweiter Grund ist Unterscheidungsvermögen. Wir sollen Unterscheidungsvermögen wachsen. Und schaut mal auf Vers 14 in Epheser 4. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wir sollen nicht nur in der Erkenntnis wachsen, sondern auch in dem Vermögen zu unterscheiden zwischen falsch und richtig. Auch ein Baby kann nicht unterscheiden. Das steckt einfach alles in den Mund. Das hat keine Angst vor Höhen. Erlebe ich selbst mit meinem Sohn. Wenn man ihn nicht festhält, dann würde er immer weiter krabbeln und vom Tisch fallen oder wo auch immer. Das Baby kennt die Gefahr nicht. Es will einfach alles anfassen, haben, ausprobieren. Und so ist auch ein junger Christ, der noch nicht unterscheiden kann. Wir müssen also lernen zu unterscheiden. Und wo kriegen wir dieses Unterscheidungsvermögen her? Vom Wort Gottes. Nur wenn wir die Wahrheit kennen, können wir auch unterscheiden. Ein dritter wichtiger Punkt, in dem wir wachsen müssen, ist der Gehorsam. Genauso wichtig wie die Erkenntnis und das Unterscheidungsvermögen ist der Gehorsam. Jakobus, der sagt sehr ähnliche Worte wie Petrus. Hört mal auf Jakobus 1, Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch angepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ja, sehr ähnlich. Ablegen und dann das Wort aufnehmen. Und dann gebietet Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Gott gibt sein Wort, damit du es tust. Ja. Der Gehorsam ist immer das Ziel des Wortes. Und erst dann haben wir den nächsten Schritt gemacht auf dem Weg zu größerer Reife, wenn wir umsetzen, was wir gelernt haben. Und so können wir ganz praktisch wachsen, indem wir Erkenntnis über Gott gewinnen und das umsetzen. Wenn du irgendetwas über Gott gelernt hast, erkannt hast, dann setz es um. Er ist rein, dann entferne die Sünde aus deinem Leben. Er ist geduldig, dann übe Selbstgeduld. Er ist barmherzig, ahme ihn nach in der Barmherzigkeit. Genauso ist es mit dem Unterscheidungsvermögen. Kennst du die Wahrheit, dann prüfe alles an der Wahrheit. Übe dich im Unterscheidungsvermögen. Ja. Wenn dir irgendjemand etwas erzählt oder du etwas liest, du eine Predigt hörst, dann übe dich im Unterscheiden. Prüfe das am Wort Gottes. Und so kommst du weiter in deinem Wachstum. Genauso mit den Geboten Gottes. Wenn du irgendetwas liest, was Gott dir gebietet und was für dich heute gilt, dann tu es. Sei gehorsam. Und dann machst du den nächsten Schritt hin zur Christusähnlichkeit. John MacArthur hat recht, wenn er sagt, in Wirklichkeit hängt unsere Reife von unserem Gehorsam gegenüber Gott ab. Der Schlüssel für geistliches Wachstum ist der Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ja? Wenn wir das Wort aufnehmen, wird es in uns Wachstum bewirken, wenn wir gehorsam sind. Ein letzter Punkt ist, begutachte die Güte Gottes. Ja. Wir sollen ablegen alle Sünde. Wir sollen begehren nach geistlicher Speise. Und wie tun wir das? Indem wir unsere Versorgung bemerken und erst unser Bedürfnis erkennen, dann unsere Versorgung begreifen und das Wachstum bestreben. Ein vierter Punkt, indem wir die Güte Gottes begutachten. Und das ist Vers 3 in unserem Text. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und Petrus zitiert hier aus einem Psalm, aus Psalm 34. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Petrus zitiert nach dem Wortlaut der Septuaginta, nach der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und er lässt das Sehen weg. Er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, und er ist immer noch bei dem Bild der Nahrungsaufnahme, ja, begehrt nach der Milch, sagt er, ist das Bild, die Milch zu trinken, und dann sagt er, wenn ihr wirklich geschmeckt habt. Schmecken heißt hier erfahren. Wenn ihr erfahren habt, selbst erfahren hat, dass der Herr freundlich ist. Kurz zu Psalm 34, um diesen Vers zu verstehen. Petrus hat den Psalm gelesen, natürlich gekannt, aber er hat auch mehrfach daraus zitiert. Er zitiert in Kapitel 3 auch aus Psalm 34. Und darum ist es für uns wichtig, diesen Psalm zu kennen. Es ist ein Psalm von David. Und das heißt, dass er diesen Psalm schrieb, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ja, das ist die Geschichte von David, als er auf der Flucht ist vor Saul und er kommt zu Abimelech, der heißt Achis oder Achish. Sein Titel ist Abimelech, es ist der Philisterkönig und David ist vor diesem König und die Feinde oder die Diener des Königs machen den König darauf aufmerksam, dass David eigentlich ein Feind der Philister ist. Ja, sie sagen, übrigens, der hat auch den Goliath umgebracht. Und David merkt, es könnte hier irgendwie brenzlig werden. Und er stellt sich wahnsinnig vor diesem König, um zu entkommen, um weggeschickt zu werden. Im Psalm 34 finden wir keinen Hinweis auf diese Begebenheit, aber das Thema finden wir darin, nämlich die Rettung aus Bedrängnis. In diesem Psalm geht es um die Rettung aus Bedrängnis durch den Herrn. Und David bezeugt seinen Zuhörern Gottes Beistand in seinem Leben. Und in diesem Zeugnis, inmitten von diesem Zeugnis, sagt er diesen Vers: Schmeckt und sehet, dass der Herr freundlich ist. Ja? Das ist Vers 9, denn er schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. In den weiteren Versen geht es immer wieder um Errettung und um die Erlösung, Errettung aus Bedrängnis. Und der Psalmist sagt einfach: Ich habe die Freundlichkeit Gottes erfahren. Ja? Ich habe diese Errettung Gottes erfahren. Und er ruft den seinen Zuhörern zu: Schmeckt und seht, probiert es aus. Ja, vertraut auf Gott, probiert es aus. Ihr werdet sehen, wie gütig Gott ist. Wir sehen also, das ist die Erfahrung eines Erretteten. Und genauso sagt es auch Petrus: Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, heißt, wenn ihr wirklich gläubig seid und geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Gütig oder freundlich ist Gottes Eigenschaft. Er ist gut und er gibt gute Gaben. Zum Beispiel im Psalm 145, Vers 9 heißt es: Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Gott ist gütig, das ist wahr. Aber nur der errettete Mensch kann ihn loben dafür. Ja, alle Menschen sehen, wie gut Gott ist, aber nicht jeder preist ihn dafür. Nur die Erretteten loben ihn. Und darum formuliert Petrus es so, dass sich die Hörer nochmal prüfen können. Er sagt: Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, ja. Und sie können sich fragen: Habe ich geschmeckt? Kann ich sagen, ich habe erfahren, dass Gott gütig ist? Es fordert zum Nachdenken auf. Und Petrus denkt wohl an die Vergangenheit. Und genauso können wir an die Vergangenheit denken. Alles, was vor diesem Tag heute war, oder selbst vor dieser Predigt, haben wir erfahren, dass Gott gütig ist? Hast du das erfahren? Der Herr ist gütig und er ist freundlich. Und wo lesen wir das? Wo erfahren wir davon? In dem Wort Gottes. Das ist also ein weiterer Grund, nach Gottes Wort zu verlangen, weil wir darin Gottes Güte sehen. Nur durch Gottes Wort können wir überhaupt erkennen, wie gütig Gott in unserem Leben ist. Durch die Brille, durch die Linse des Wortes Gottes verstehen wir, wie Gott gütig ist in unserem Leben. Durch die Schrift lernen wir mehr über Gottes Freundlichkeit. Durch die Schrift werden wir gestärkt in unserem Glauben an seine Güte. Und schließlich weist uns Gott auch noch auf einen guten Weg durch sein Wort. Also die Güte Gottes quillt aus seinem Wort. Hast du erfahren, dass Gott gütig ist? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und es fällt dir irgendwie ein bisschen schwer, darauf zu antworten, weil du gerade schwere Zeiten erlebst, weil du Schmerzhaftes erlebst, weil es dir nicht gut geht. Die Empfänger in Kleinasien, die waren in deiner Situation, weil sie haben genauso Schweres erlebt. Sie waren verlästert, trotz gutem Wandel. Sie waren als Übeltäter verleumdet und sie litten, einfach weil sie Christen waren. Nicht nur in der Öffentlichkeit, selbst in der Familie. War vielleicht die Frau gläubig, der Mann ungläubig oder andersrum. Und sie waren verachtet, sie waren in ihrer eigenen Familie verstoßen und abgelehnt. Die Gefahr dabei ist zu denken, dass du nie mehr Gottes Güte erfahren würdest. Die Gefahr dabei ist zu sagen: Ach, das ist mein Schicksal, ich werde nie mehr Gottes Güte erleben. Es ist vorbei damit. Petrus sagt: Nein, als wiedergeborener Christ hast du die Güte Gottes geschmeckt. Du hast sie gesehen in seinem Wort. Du kannst jederzeit dazu zurückgehen und zum Wort gehen und dich von der Güte Gottes überzeugen lassen. Und die Güte Gottes ist nicht von unserem Leben abhängig. Wir sehen Gottes Güte nicht nur in unseren Annehmlichkeiten, sondern vor allem in unserer Errettung, die unerschütterlich fest bleibt. Versen 1 bis 12. Eine andere Gefahr: Du denkst vielleicht, es ist mein Schicksal, immer so festgefahren zu bleiben, wie ich jetzt bin. Ich werde nicht mehr wachsen. Ich habe schon oft probiert. Ich wachse einfach nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr voran im Glauben. Ich bin festgefahren. Petrus sagt, nein. Begehre das Wort. Begehre das Wort und das Wort wird in dir Wachstum bewirken. Eine andere Gefahr, vor der ich dich warnen will: Du denkst vielleicht, dass du niemals größeres Verlangen nach Gottes Wort haben kannst. Ich habe einfach das Verlangen nicht. Es ist einfach nicht da. Petrus entgegnet: Mach den ersten Schritt. Leg die Sünden ab. Leg die Sünden ab, die ich dir nenne. Leg die Bosheit ab, den Betrug, Heuchelei, Neid und alle Verleumdung. Fang damit an. Leg das ab. Und dann mach dir bewusst, wie du das Wort Gottes brauchst. Mach dir bewusst, wie das Wort Gottes dich nie betrügt und nie falsche Informationen gibt. Wie das Wort Gottes unverfälscht ist und wie es dein Verlangen stillen kann. Und dann denk daran, dass du dadurch heranwachsen kannst. Dass du dadurch Gottes Güte siehst. Und deine Augen geöffnet werden für Gottes Güte in deinem Leben. Tu diese Dinge im Vertrauen, dass Gott nie ein Gebot gibt, das wir nicht umsetzen können. Ja. Gott sagt, begehre das Wort. Und er wird auch in dir das Verlangen bewirken, das Wort zu begehren. Seine Kraft hat in uns neues Leben geschaffen. Ja. Das Wort hat in dir neues Leben bewirkt. Du wirst wiedergeboren durch den Samen des Wortes. Das Wort Gottes ist auch mächtig genug, dein Verlangen nach Gottes Wort zu bewirken. Das Wort Gottes ist kraftvoll, um dein Wachstum zu bewirken. Zu Gottes Ehre. Amen.